Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Josi Miller und Talky Talk. Und mit ihnen wollen wir darüber sprechen, wie es als Künstler oder Künstlerin ist, in einer Schublade zu stecken. Oder ob man diese braucht, um erfolgreich zu sein. Und wer beide kennt, weiß, dass sie so kreativ sind, dass ihnen diese Schubladen eigentlich gar nicht passen. Aber wollen sie eine haben? Darüber sprechen wir in diesem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtischphase, denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wir haben eben gerade festgestellt, diese Runde wird heute eine Runde der Müdigkeit. Und man kann ja mal offen, auch transparent erklären, wir beide müssen auf Reisen, deswegen produzieren wir ein, zwei Tage vor. Das heißt, wir sind quasi an einem Release-Freitag, der für wenig Schlaf gesorgt hat hier. Wie geht's dir denn?
Ja, ich bin kaputt. Wir waren spät zurück, aber es, also wenn ich mir die Runde der Schlaftabletten hier so angucke, bin ich, glaube ich, noch einer der Fitteren hier. Gucken wir mal, was das wird.
Das Partyvolk ist anwesend, ne? Das quasi durch die Nächte von Berlin gezogen ist, wenn wir auf der Autobahn standen und saßen und gehofft haben, dass wir heil nach Hause kommen. Komm, Leute ein, wer ist hier?
Leute ein, okay, Schlaftablette Nummer eins, die wir heute hier haben. Producer Talky Talk aus Berlin hat heute seine neue Single Drogen veröffentlicht. Und kleiner Spoiler, es wäre ja fast ein Song deiner Woche geworden. Ja. Aber du pickst ja keine Gäste, deswegen musst du ja leider wieder rausfliegen.
Safe, ja.
Aber deswegen, sehr schön, dass du hier bist. Dann können wir trotzdem noch mal drüber sprechen. Und hört auf jeden Fall in das neue Album rein, aka Der Coach 2, kommt am 10.3.
Hört ins Album raus, auf jeden Fall.
Ja, genau. Schön, dass du hier bist.
So wird das jetzt in dir vergehen. Danke fürs Haben, sagt man auf Englisch.
Und Schlaftablette Nummer zwei, das angesprochene Partyvolk, DJin, Producerin, jetzt auch Sängerin, Josi Miller. Schön, dass du hier bist.
Hallo, freut mich.
So, wir haben ja schon ausgetauscht, wer hier die meisten Stunden geschlafen hat. So,
wer kann weniger bieten?
Das ist schon total lustig hier. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und wir wollen heute gemeinsam so ein bisschen über etwas reden, was uns, also ehrlicherweise, was so ein bisschen aufgefallen ist, als Josi Miller auf einmal auf einem Song als Feature-Gast bei Talky Talk stand und ich die Katz gesucht habe. Und dann gesucht habe, wo ist denn Josi? Und dann mitgekriegt habe, nee, die singt da ja. So. Und möchtest du gleich was dazu sagen? Aber das hat uns so ein bisschen so in eine Idee gebracht, mit dem, über die wir mal sprechen wollen, weil ich glaube, das Genre, in dem wir sind, gibt dir so viele Möglichkeiten, so viele Sachen zu machen, und der Markt, in dem wir sind, möchte von dir so viele Reglementierungen und so viele Spitzen haben, damit man dich klar erkennt. Und darum hat die Redaktion sich ein Thema quasi überlegt, über das wir mal mit dir sprechen wollen. Und ich bin gespannt, ob ihr dafür empfänglich seid oder ob wir jetzt an euch zerschellen.
Ja, gucken wir mal. Du hast es ja schon ein bisschen eingeleitet, Nico. Wir wollen heute über kreative Nischen und, ja, wenn man es vielleicht ein bisschen platter sagt, über Schubladen sprechen. Also runtergebrochen haben wir die Frage auf, braucht man als Künstlerin eine Schublade, um erfolgreich zu sein? Da spielt, wie gesagt, so ein bisschen dieser Wiedererkennungswert des eigenen Sounds mit rein. Ist es besser, irgendwie eher den gleichen Sound zu fahren, um diese Wiedererkennung zu haben? Ist Abwechslung besser? Jetzt auf Producer gemünzt, gibt es so den einen Sound, die eine Hit-Formel, auf die man sich immer wieder stützt? Ja, und darüber wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen. Mal gucken, was daraus wird in dieser Folge.
Habt ihr beide das Gefühl, also wir fangen mal an, überlegt, ich stelle die Frage mal offen und dann machen wir mal alle so im Chor, so möchtest du zuerst? Ich frage mich, mach's anders. Josi, hast du mal drüber nachgedacht, ob du in einer Schublade steckst oder in eine Schublade rein musst, um weiterzukommen?
Also ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich nicht so richtig wusste, wo ich hingehöre, was will ich machen. Und es begleitet mich eigentlich, seit ich auch angefangen habe zu produzieren, begleitet mich die Frage, in welche Schublade gehöre ich. Aber eigentlich ist das auch so ein Konstrukt, was mir eher von der Musikindustrie aufgedrückt wird. Also wenn ich jetzt selber so intrinsisch daran denke, was ich machen möchte, würde ich mich am liebsten nirgendwo einquartieren, weil das ist ja alles ein langer Prozess und eine lange Reise. Und ich finde, man muss Sachen ausprobieren, um zu schauen, wo man hin will. Und wenn man das alles schon so vorkonstruiert hat, klingt es für mich eher nach so einem Konstrukt der Musikindustrie. Und bei manchen KünstlerInnen denke ich so, oh, da saßen so viele Leute zusammen und haben dein Profil schon so scharf gemacht. Da fehlt mir irgendwie deine eigene Reise dabei. Andererseits ist es, glaube ich, voll der Nachteil, wenn man so viele verschiedene Sachen macht und wenn das Spotify-Profil mega undurchsichtig ist, weil JournalistInnen und auch so Managements und generell BeraterInnen wollen halt auch irgendwie, dass du irgendwo reinpasst, um dich zu beschreiben. Also ich würde sagen, ich bin da lange auf einer Suche und noch nicht da angekommen, wo ich hin will. Und deshalb eigentlich sind Talkie und ich zusammen ins Studio, weil wir was zusammen produzieren wollten. Und ich würde, glaube ich, für keinen anderen Produzenten einfach sagen, okay, dann singe ich jetzt was. Weil das gar nicht das ist, wo ich hin wollte. Aber dann war es irgendwie doch nice und dann haben wir zusammen da produziert und geschrieben und noch lange an dem Song gefeilt und jetzt bin ich auch voll happy damit und mit dem Gold Roger Feature ist es auch voll nice geworden.
Talkie, ja, sehr schön. Erstmal Glückwunsch dafür und dafür das Lob und zweitens hast du ja damit den Wikipedia-Eintrag von Josi noch ein kleines bisschen erweitert. Wie hast du es hingekriegt?
Hey, das ist eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe halt gehört, dass Josi echt krass singt. Also ich habe ja schon Josi singen gehört, halt auf Englisch, ne? Vor allem eigentlich. Das war das erste Mal auf Deutsch, ist es richtig?
Also wir haben so einen Popsong auf Deutsch, aber es war mir so weit weg von meinem Genre, was ich so mag, dass es nicht mal in meinem Spotify-Profil gelandet ist. Also als Feature habe eintragen lassen. Genau. Und sonst eher so elektronische, englische Sachen.
Genau. Ja. Um zum Anfang zurückzukommen, Nico, ich war genau bei dir eigentlich. Ich dachte auch immer, okay, DJen, Produzentin.
Können wir DJ sagen? Sorry, ich will nicht so reinscheißen, aber.
Ich habe den Fehler eben auch schon gemacht, das tut mir leid.
Ach so. Nein, ist okay. Ey, deshalb sage ich es euch ja. Also für mich lieber DJ.
Okay.
Ich habe das schon gelernt, als wir zusammen unterwegs gewesen sind. Und ich wollte noch auf jeden Fall darauf hinweisen, als wir damals.
Achso, aber kannst du mir erklären, warum man das nicht sagt? Warum sagt man das nicht?
Kann ich erklären. Weil es einfach keine Abkürzung ist. Also, weißt du, es steht für nichts. Es gibt keine Abkürzung für Discjockey oder kein feminines Wort dafür. Du könntest halt sagen Female DJ, aber A ist DJ so ein bisschen konnotiert von Frauen, die für mich so in Großraumdiskos auflegen, die sich den Namen gerne selber geben. Und irgendwie habe ich mich davon distanziert und ich kann mit dieser Abkürzung einfach nichts anfangen. So von MC gibt es ja auch kein weibliches Generum, wenn das Wort dafür ist, genau.
Insane.
Okay, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ist ja auch confusing, wenn man sonst will, dass vieles sonst alles so verweiblicht wird, ne?
Ja, genau. Ich dachte, ich dachte, ich mache alles richtig.
Ich glaube, in dem Fall ist es auch eher so, das kann man ja mal ganz kurz mal von meinem Blickwinkel drauf zusammenfassen. Das ist ja eigentlich eher etwas, womit du ja was Positives ausdrücken möchtest. Aber genauso mit Josi habe ich dieses Gespräch auch schon mal vor längerer Zeit gehabt, dass ich dann auch gelernt habe, okay, nee, das, dann lasst man das einfach weg. So, das ist, macht ja keinen Unterschied. DJ ist DJ, Punkt.
Bei meiner Geschichte zu bleiben.
Genau, zurück zum Thema.
Ich habe halt von Fettoni, glaube ich, gehört, dass Josi richtig gut singen kann und hab's ja dann auch gehört, aber dann war ich so, okay, ich würde gerne mal probieren, vielleicht was Deutsches mit ihr zu machen, so, und ich hab sie halt gefragt und es war auch im Studio, es war einfach auch ein Vibe, wir hätten auch einfach nur den Beat machen können und es wäre nichts entstanden, das wäre auch okay gewesen, aber es ist dann irgendwie so im Vibe passiert und ich fand es voll krass, was sie gemacht hat.
Danke.
Der Moment war echt cool. So.
Ja, danke. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe mich voll gefreut, als du gefragt hast.
Und bevor Talkie dich in dieses Grundthema, was wir haben, mit einbeziehen, du hast ja eben gesagt, du hast das auch schon an anderen Stellen gemacht und du hast irgendwas nicht, Josi, nicht in Spotify-Account mit eintragen lassen. Warum? Also mir war das gar nicht so bewusst. Hast du das bewusst auch ab und zu klein gehalten?
Was heißt klein gehalten? Ich wollte halt irgendwie, dass meine Artist-Profile schon so ein bisschen das widerspiegeln, was ich auch privat höre. Und es ist halt so viel elektronische Musik und viel Rap und sehr wenig Pop. Und dann war ich aber mal mit Mowgli und Clan in Köln im Studio und wir haben einen übelst schönen Popsong gemacht, der voll sweet ist. Und ich singe ja auch voll gerne, aber ich habe das nicht gesehen als mein Aushängeschild. Und deshalb habe ich gesagt, ja, lasst mich da so ein bisschen raus als Feature. So. Und ich mache ja auch noch Kindermusik nebenbei für Viva Con Aqua und produziere da auch noch ein Album. Und das ist auch alles so, ich bin nicht mal so ein riesen Kinderfan. Ich finde es einfach nur schön, die Idee, dass Kinder mit Musik aufwachsen, die aus meinem Kopf entstanden ist, so. Weil man ja selber von sich kennt, wenn man irgendwie mit Musik aufwächst, dass das voll das schöne Gefühl ist. Genau, und das sind so viele Sachen. Ich mache einfach so gern so viel und ich probiere so gern so viel aus. Und es ist halt super schwer zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf das und mache auch nur das. Und ich finde, es gibt gerade so viele krasse deutschsprachige Künstlerinnen irgendwie im Rap-Pop-Bereich. So, ich wollte mich da einfach nicht dazu eingliedern. Deshalb singe ich auch in meinem super beschissenen Englisch auf unserem anderen Projekt Import-Export. Genau, was aber nicht heißt, dass es nicht solche Ausflüge geben kann. So in die Richtung, ja. Aber ich glaube nicht, dass es von Vorteil ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ich hatte einfach Bock drauf und dann haben wir es gemacht. So.
Ja, weil da sind wir nämlich noch wieder bei dem Punkt mit den Schubladen. Und du hast ja selber gesagt, dass du da auch lange ja schon so für dich die Suche quasi hast. Torki, welche Schublade würdest du Uzi Miller geben?
Ich habe echt so meine Probleme mit diesem Schubladendenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch bei Uzi geht mir das genauso. Also bei mir selber geht mir das so. Ich würde aus meiner eigenen Perspektive mich eigentlich in nicht so richtige Schublade packen, weil ich denke, ich mache irgendwie so viele verschiedene Sachen. Wenn man aber von draußen drauf guckt, dann kann man mich wahrscheinlich ziemlich einfach in eine Schublade stecken. So. Aber ich finde das so aus Künstlersicht irgendwie ganz, ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Und bei Uzi geht mir das auch so. Die macht so viele verschiedene Sachen, so viele verschiedene Styles. Ich weiß nicht, was da die Schublade sein soll, so ein bisschen. Aber jemand anders könnte das wahrscheinlich relativ einfach sagen. So, aber ich kann sowas nicht, ganz ehrlich. Es ist einfach zu verschieden.
Das ist ja auch das, was da ja. So der Grund ist, warum wir ehrlicherweise uns freuen, dass du da bist, weil man darüber sprechen kann. Torki, bei dir ist es ja fast sogar andersrum, das sagst du ja selber, die Leute von dir eine relativ klare Vorstellung von der Schublade haben. Kannst du die beschreiben? Weil das ist ja quasi das, was du immer als Anfrage bekommst. Und wie gehst du damit um?
Ja, also es kommt halt echt immer aus dieser Betrachtungsweise oder mit der Geschichte, die der Betrachter mit mir halt hat, ne? Die einen sagen, ja, er macht diese Rumpelbeats für Audio 88 und Jessin oder sowas, ja. Ja, das ist dieser Typ, der diese Rumpelbeats macht. Aber wenn man sich jetzt so die Sachen anhört, die ich jetzt so mache, das sind halt eigentlich fast keine Rumpelbeats mehr und es hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun, ne? Und dann, ja, kann man mich vielleicht, wenn man an einem anderen Punkt zugeschaltet hat oder mich kennengelernt hat, kann man wieder eine andere Schublade aufmachen. Ja, der macht immer so und oder irgendwas mit Sample-lastige oder whatever. Denn ich höre auch alle möglichen verschiedenen Begriffe dafür, weißt du? Der eine denkt, ich mache Boom-Bap, der andere denkt, ich mache das. Und dann kann man halt die ganzen verschiedenen Projekte irgendwie noch aufzählen. Dann habe ich ja mit dem C.S. Armstrong aus L.A. zum Beispiel, habe ich so eine Art Soul-Projekt gemacht. Also das ist dann irgendwie was ganz anderes. Oder ich mache so viele verschiedene Sachen. Ich habe jetzt gerade mit Nobody's Face so eine Hausnummer gemacht eigentlich. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich finde das auch immer total wichtig für mich, dass ich immer wieder was anderes mache. Aber da gebe ich Uzi auch wieder recht. Es ist wahrscheinlich, wenn man jetzt so, welche Schublade braucht man, um Erfolg zu haben, ist es wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es jetzt dadurch besonders erfolgreich ist, weil natürlich wollen eigentlich die Leute den einen Sound, den sie bei dem Künstler so sehr schätzen, den wollen sie eigentlich 10-mal in grün, rosa und whatever, so, ne? Das ist, also ich kenne dich auch selber von mir. Wenn ich einen Künstler habe und ich habe ein Album super krass gefeiert, dann will ich eigentlich fast, dass das nächste Album genauso geil ist, ne? Und dann machen die wieder was ganz anderes und dann denke ich mir so, ach ja, musste das jetzt sein? Und ich selber als Künstler finde mich da aber immer wieder so. Also ich finde mich da komplett wieder. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
Ja, aber du 100%. Bist einfach einer von Deutschlands krassesten Produzenten, ich weiß gar nicht, das braucht, glaube ich, gar kein Genre so richtig. Das ist ja einfach mal ein Fakt. Und ich finde, bei dir ist es gar nicht so schwer, weil du bist einfach in deinem Produzentendasein schon so unique und hast da so deinen eigenen Style irgendwie, dass es so der Talky-Style ist. Deshalb finde ich es bei dir viel einfacher, das zu konkretisieren, wenn man jetzt sagen will, du musst irgendwie in eine Schublade rein oder so.
Okay,
weil du singst ja jetzt nicht oder rappst nicht oder so.
Ey, danke. Du machst mich, ich werde immer röter wahrscheinlich im Gesicht. Aber kannst du mir diesen Talky-Style beschreiben? Weil ich kann es nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich meine. Mhm. Ich kann von meiner Sicht aus nicht den Style oder die Schublade oder wie man es auch nennt, so beschreiben. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Naja, also ich meine, du bist ja da trotzdem in dem, was du machst, super vielseitig. Aber ich würde schon sagen, dass man das oft erkennt, wenn du dran warst. Einfach, weil es meistens sehr organisch ist, nicht krass minimalistisch. Und es ist ja schon viel Sample-basiert. So, du hast halt die krassesten Sample-Ordner, wo auch immer du die hergeholt hast aus dem Internet, so. Und es ist irgendwie alles andere als so spleisig. Ja, deshalb so, es ist immer fett, irgendwie immer organisch. Das ist der Talky-Style, was soll ich sagen?
Siehst du?
Nico, sag du.
Ja, das Schöne daran ist ja, dieser Blickwinkel von außen, den habe ich auch. So. Und ich merke auch, das ist der Talky-Style. Ich merke aber auch, und ich finde, deswegen freue ich mich, dass ihr beide da seid. Ihr seid beides Persönlichkeiten, die eben nicht dem entsprechen, was du am Anfang beschrieben hast, Josi. Ich sehe da draußen auch, gerade wieder aktuell auf unserem schönen Markt, in dem wir uns alle, in dem Genre, in dem wir uns befinden, so krass vorgezeichnete Strategien, von denen ich jetzt schon weiß, wo die hinführen. Und das soll nicht mal automatisch bedeuten, das ist alles Plastik, aber du siehst genau den Weg, der da vorgesehen ist und wo das Ganze hinführen soll. Und ich habe das Gefühl, ihr beide habt so ein künstlerisches Ego, das euch vielleicht sogar bewusst dazu zur Entscheidung zwingt, wenn ihr selber merkt, okay, hier wird die Straße gerade breiter, dass ihr sie bewusst an der Stelle mal ganz kurz links auf den Feldweg abbiegt.
Ja, das stimmt. Leider. Nee, zum Glück. Das stimmt zum Glück.
Ja, leider und zum Glück.
Ja, genau.
Oder?
Ja, voll.
Es ist ja auch so ein bestimmtes Vertrauen wahrscheinlich, was die HörerInnen dann haben, wenn dann so der Name drunter steht, dass es erstmal egal ist, ob es genauso klingt wie ein anderes Album, was du produziert hast, dass man dem vertraut, dass das einfach anspruchsvoll und mit dem Prädikat wertvoll versehen ist. So geht mir das. Eigentlich kannst du machen, was du willst. Ich würde das prinzipiell immer erstmal gut finden, wenn ich deinen Namen lese.
Man versteht trotzdem die Leute, die natürlich, ne, irgendwo einen Kontaktpunkt gehabt haben, den sie sehr gefeiert haben, und wenn der dann auch nicht mehr auftaucht oder so, dann sind die so, ja, der macht jetzt das und das oder so, ne, und dann, ja, das verstehe ich aber auch, ne, also ich verstehe, dass mir viele Leute auch nicht mehr folgen können, so, weißt du, weil es einfach zu verschieden dann irgendwie ist, aber dann denke ich mir manchmal, okay, ich sehe es nur so, dass es zu verschieden ist, andere Leute gucken da drauf, rausgezoomt und denken, ja, er macht halt Beats, so, weißt du, was ich meine?
Ja, das, am Ende des Tages ist ja dann auch dieser Spagat aus mit dem, was man macht, künstlerisch was hinterlassen und aber auch erfolgreich sein, ja, natürlich irgendwie das Ziel und den Spagat, den jeder irgendwie so für sich versucht, irgendwie hinzubekommen. Und Josi, das, was du beschreibst, ja, diese erste Stufe ja bei erst erreichen muss, dass man weiß, wofür Josi Müller steht, damit ich danach mich immer freue, wenn ich den Namen sehe, weil ich dann ja quasi schon dieses Prädikat habe, von dem ihr jetzt auch schon gesprochen habt. Reicht euch das selber als Künstler, Künstlerin, so dieses Prädikat, also das werdet ihr ja wissen, so, dass es da Leute gibt, die euch feiern, oder triggert es euch auch immer wieder dieses, ey, ich möchte der breiten Masse, ich möchte allen gefallen, ich möchte, dass sie alle mir hinterherrennen, ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr versteht, was ich meine vom Gefühl her.
Soll ich antworten?
Ja. Ich habe den Fehler gemacht, die Frage offen an beide zu stellen.
Ich kann das nicht so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, was der Sound sein soll, den dann allen gefällt. Das ist einfach gar nicht möglich. Und ich finde das auch den komplett falschen Ansatz. Erstmal muss es mir gefallen. Das ist so wie, jetzt ein bisschen billig gesagt, aber man muss erst sich selbst lieben, um andere Leute zu lieben oder so. Aber also du musst so ein bisschen, du musst es selber erstmal, du musst erstmal selber für den Moment zumindest Fan sein von dem, was du da, oder begeistert sein von dem, was du da machst, irgendwie. Von dem, von der Skizze oder von dem Beat oder von dem so, und dann, ob das dann die Zeit übersteht, ist dann nochmal eine andere Frage und ob das dann rauskommt so, aber erstmal muss man, und mein Ding ist halt immer, ich will immer, dass es ein bisschen anders ist, dass, also auch wenn ich natürlich sich viele Sachen sehr ähnlich anhören, aber ich versuche immer, ich bin immer auf der Suche nach so einem kleinen Twist oder nach so einem neuen Ding, irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe. Ich will immer irgendwas reinstreuen, was nicht meiner Formel eigentlich entspricht. Und dadurch, ja, ist es bei mir von vornherein zum Scheitern verurteilt eigentlich, ja.
Ja, aber ich glaube, es ist mega schlau, was du gesagt hast, weil der Keypoint ist eigentlich, du musst dich auf deinen eigenen Geschmack verlassen können. Und wenn du was fertigst und du weißt, es gefällt dir und es genügt deinen eigenen Ansprüchen, dann kann man, glaube ich, darauf vertrauen, dass es was Gutes ist und dass es egal ist, wie breit es in der Masse ankommt. Und ich glaube, das ist voll der lange Weg als Musikerin, bis man weiß, oh, ist das jetzt geil, ist das nicht geil? Hat man seine eigenen, kann man seine eigenen Standards erfüllen? Oder bringt man auch Sachen zu schnell raus und löscht sie dann in 3 Jahren wieder? Das ist ja, glaube ich, immer ein gutes Indiz. So, wenn ich Mucke rausbringe, stelle ich mir vor, finde ich das in 4 Jahren noch geil? War auch viel dabei, was ich jetzt nicht mehr geil finde. Und das war auf jeden Fall so ein Learning.
Ja, und dazu kommt, glaube ich, also ich kann, also bei mir ist es so, ich arbeite halt mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen, die alle komplett andere Vorstellungen haben, was gut ist oder was der Style ist oder was der Weg ist, so, ne? Und das ist wirklich, an einem Tag kommt einer rein, der alles auf Autotune und alles wird gemelodined, jede einzelne Spur ist komplett gerade gemacht. Und danach kommt, oder am selben Tag, abends in einer anderen Session, kommt jemand rein, der sagt, bei Autotune bin ich raus. So, ne? Sobald irgendwas mit Autotune ist, bin ich raus. Also, die Künstler, Künstlerinnen, die legen sich ja auch so Dogmen auf, um irgendwie für sich ihren eigenen Style zu formen. Und das ist, manchmal finde ich das total beschränkt und denk mir so, ey, was, bei Autotune bist du raus, was soll das bedeuten, wie kann man so engstirnig sein oder andersrum, ne? Alles muss gemelodined sein, alles muss gerade sein, egal ob der jetzt gesungen wird oder nicht, jeder Rap-Part wird gemelodined, alles muss ganz gerade sein, weil sonst ist es nicht richtig gemischt, weißt du, so eine Konversation führe ich dann und das ist einfach so komplett konträr und krass starr. Und ich bin aber dann einfach so, ich gehe auf den Künstler dann ein. Wenn der das so haben will, machen wir das so. Aber ich bin selber eigentlich nicht so starr. Ich brauche das nicht. Und dadurch sind das auch immer, weiß ich nicht, sind die Sachen immer so unterschiedlich. Und ich erweitere sozusagen jedes Mal irgendwie mein Horizont so ein bisschen, wenn ich diese Dogmen irgendwie so abarbeite. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ja, aber
ja. Ich finde es auf jeden Fall, und das ist das, was mir vorher klar war und ich hier aus dem Gespräch auch noch herausnehme, dass dieser Anspruch an das, was man da macht, über dem steht, was am Ende der Erfolg dahinter ist und was die Leute dann im Zweifel davon denken, sondern dass es um den Moment und um das Hier und das Jetzt geht. Seid ihr beide zufrieden? Oder ich frage unten an Josi, Call unten hier. Ne? Josi, bist du zufrieden mit deinem Status quo, wo du gerade stehst?
Geht, ehrlich gesagt. Nee, ich habe das Problem, dass ich viel zu viele Sachen machen will und viel zu viele Sachen ausprobieren möchte, als dass ich irgendwie da angekommen bin und mich auf was beschränken will. Und es ist ja nicht nur die Musik, ich meine, das ist das übelste Privileg, dass ich davon leben kann. Das ist der wundervollste Job, den ich mir vorstellen kann. Aber so, dann machen wir noch den Podcast, dann versuche ich noch irgendwie mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, für andere zu produzieren, eigene Sachen zu produzieren, mir ständig neue Sachen raufzuschaffen. Und ich bin da nicht an dem Punkt, dass ich denke, das ist jetzt geil, so wie es ist. Dazu kommt, Ich glaube, dass es auch als Frau in der Musikindustrie nicht super einfach wird, würdig zu altern. Deshalb emanzipiere ich mich auch immer mehr von Rap, weil ich oft das Gefühl habe, wenn ich auch auflege auf Partys und die Leute sind zu jung, das macht zwar irgendwie Spaß, aber ja, ich sehe mich dann nicht mehr. Also es kommt auch vor, dass Leute zum DJ-Pult kommen und mich siezen und ich dann mit denen rausgehen muss für ein 1-1er so, weil das ja, das fühle ich mich halt einfach nicht so. Nicht so geil.
Das passiert dir auch schon.
Ja, Mann. Ja. Ja, ist sad. Wenn die Leute nicht besoffen sind und Bier bestellen, fragen sie mich, ob ich, also so, Entschuldigung, kann ich mir bei Ihnen was wünschen? Halt dein Maul, geh zurück jetzt. Ja.
Boah, ich fühle das gerade so krass, was du gesagt hast, Josi, ist ja wirklich unglaublich. Ja.
Ja, man muss da irgendwie mit Würde auch raus und deshalb ja auch irgendwie musikalisch sich breiter aufstellen und das machen, worauf man Lust hat. Und ich glaube, da kann man mit seinem Status quo nie zufrieden sein, wenn man nicht da ankommt, wonach man gesucht hat. Genau, aber ey, die Suche ist voll nice und es macht voll viel Spaß.
Aber muss man da mit Würde raus? Ach, jetzt würde ich das andere Thema aufmachen, aber das mache ich nicht so. Mhm. Weil eigentlich finde ich ja, dass mein Blickwinkel auf diesen Rap-Kosmos, an dem wir stehen, vielleicht fühlt sich das in Berlin im Zentrum, im Auge Mordors noch ein bisschen anders
klar.
An.
Klar.
aber also ich finde eine krasse Subgenre-Entwicklung, Bubble-Entwicklung, denn die Leute, die von Talkie sagen, das ist der mit den, wie hast du sie vorhin genannt?
Rumpelbeats.
die mit den Rumpelbeats, das ist ja eine Bubble, die nichts mit dieser anderen Bubble zu tun hat, die da drüben steht und schon gar nichts mit der, die da hinten und 20-jährige Berliner Viertel-Rapper, was auch immer, wie man sie, das ist noch wieder ein komplett anderes als die Fraktion, die zum Ballermann fliegt. Und wenn du dann schlau dir deinen Raum suchst und den mit ausfüllst, dann musst du dich ja nicht mal abgrenzen. Kann ja trotzdem 100% Rap sein. Kein Fragezeichen gestellt. Meinungen?
Die ging an mich, die Frage jetzt?
Nee, ich habe ja keine Frage gestellt. Ihr müsst euch ja imaginär einen Stammtisch vorstellen, in dem ihr jetzt Getränk in der Hand habt. Okay. Und ich jetzt was gesagt habe, so jetzt ab und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck und jetzt muss der Nächste und bong.
Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ich habe auch diese ganzen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, die Leute sind alle so unterschiedlich und kommen aus so vielen verschiedenen Richtungen. Die sind auch, also ich habe jetzt auf meinem neuen Tape sind auch alle Altersklassen dabei. Ich glaube, Xaver ist irgendwie Anfang 20, 21 oder 22 oder sowas. Und Dendemann ist Ende 40 und die sind beide, also die machen beide so diese Klammer da auf und da ist auf diesem Tape ist auch alles drauf, ne, von irgendwie von allen verschiedenen Richtungen irgendwie und das, also das, um wieder auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube schon innerhalb dieses Tapes, was ich jetzt gemacht habe, können mir die Leute schon nicht mehr folgen eigentlich, weißt du? Ja. Weil die Sachen alle so unterschiedlich sind, das ist so ein krasser Blumenstrauß, ich wüsste selber nicht, wenn ich nicht wäre und mir das anhören würde, ob ich mir das so durchhören könnte eigentlich, weil das jedes Mal passiert irgendwie so ein bisschen was anderes. Also jetzt nicht komplett, aber ja, es ist irgendwie alles dabei.
Wir haben hier in diesem Call eine sehr spannende Kollabo sitzen, die man so nicht erwarten konnte. Das kann ich ja am eigenen Leib erklären, ne? Josi, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber ich habe da halt einfach nicht mit gerechnet und habe echt, wie ich schon vorhin meinte, auf dem Track erstmal ein bisschen gesucht, bis ich dann es quasi verstanden habe und mich reumütig gezeigt habe.
Hey, was
habe.
Hast du denn gedacht, als du das gesehen hast?
Ich habe da nicht drüber nach. Ich habe den Namen gelesen und dann habe ich den Song gehört und habe ich ihn nochmal gehört und dann hat's Klick gemacht und so. Ich wusste nicht, ob da das Cut-Scratch-Gewitter dann irgendwo rauskommt oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Ah, Ich habe vielleicht in doofen Klischees gedacht, aber oder irgendein Intro, Outro, Sprech, was auch immer. Aber auf jeden Fall kein Gesang. Und dementsprechend war es aber auf jeden Fall eine sehr spannende Kollabo. Und das ist das Thema, das Talkie mitgebracht hat. Ich bin gespannt, warum er drüber sprechen möchte und was da jetzt gleich bei rauskommt. Erzähl.
Was ist mein Thema?
Die spannendsten Kollaborationen der Deutschrap-Szene.
Die drei Stunden Schlaf kicken rein gerade.
Die spannendsten Kollaborationen der Deutschrap-Szene.
Du musst kurz dein eigenes Thema erklären, warum du es überhaupt mitgebracht hast. Du hast dir das ausgesucht, du musst ja wissen, was du dir ausgesucht hast.
Du kannst auch sagen, dass du dir das nicht selber ausgedacht hast.
Ich weiß nicht. Ich finde immer, dass es spannend wird, wenn ein bisschen unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. So, wenn es irgendwie, wenn auch unterschiedliche Geschmäcker vielleicht aufeinandertreffen. Das ist immer, also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich Kollaboration ist eigentlich das, was ich nur noch machen will. Ich bin manchmal so, wenn ich alleine ein Beat mache, dann bin ich so, fühle ich mich so einsam manchmal. Also ich finde, Kollaboration ist eigentlich alles, weißt du? Und ich finde, Kollaboration ist gleich Inspiration. So, ich lerne auch Sachen von irgendwelchen Tutorials oder so aus dem Internet, aber ich lerne eigentlich von meinen Freunden, mit denen ich zusammen Musik mache. Und im besten Fall macht es halt, oder ja, im besten Fall, wenn es funktioniert, es kann natürlich auch mal passieren, dass es nicht funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann wird man einfach doppelt so stark wie vorher. Man entwickelt sozusagen Superkräfte. Also wenn ich mit Josi jetzt diesen Beat gemacht habe, dann kommt sie in den Raum, auch echt confident as fuck, muss man dazu sagen, und ballert den, fängt an, den Beat zu ballern oder setzt sich ran und legt einfach los, und dann sparen wir so ein bisschen hin und her und schieben uns so die Ideen hin und her, und gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen so ein Hose runterlassen, weil man sich halt irgendwie, weil man auch seine Kniffe und Tricks vielleicht so ein bisschen preisgibt oder auch einfach, aber der andere kocht auch nur mit heißem Wasser, so, ne? Und das finde ich ist so, das finde ich das Allerwichtigste. Deswegen, ja, Kollaboration steht über allem, finde ich.
Und man muss ja auch sagen, dass du, sorry, man muss ja auch sagen, dass du als Produzent, wie du vorhin schon gesagt hast, so diese ganzen Welten zusammenbringen musst. Und man muss sich ja als Artist, jetzt in diesem Fall, dass ich dann gesungen habe, was ich halt super selten auf Deutsch mache, dass man erstmal das Gefühl braucht als Künstlerin, dass man hier so frei schreiben kann, ne? Und so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und so, wie du schon sagst, so sehr confident, dass auch beide irgendwie auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das ist ja schon mal total wichtig, aber das Thema, was du mitgebracht hast, waren ja, was sind so ein bisschen die Herausforderungen zwischen den Kollabos? Und was mich jetzt so interessieren würde, wenn du auch sagst, du hast so ein fluides Alter auf deinem Tape. Zum Beispiel hat es angefangen bei Producing-Zeiten, so wollte jemand in der Nacht, wollte jemand so 9-to-5, weil er Kinder zu Hause hatte. Wie hat sich das wie hat sich das ergeben auf dem aktuellen Tape zum Beispiel?
Also das Ding ist ja, ich sitze jetzt auch gerade in meinem Studio. Ich lade die Leute halt irgendwie immer ein, bei mir einfach ins Studio zu kommen. Oder manchmal ist es auch über jemand anders. Dann mache ich mit einem Mucke und man telefoniert dann mit dem, ist irgendwie im FaceTime, und dann sitzt der mit einem anderen Künstler und dann kommt und irgendwelche Sachen. Und das finde ich halt so geil, ja, dass diese Connection, ich finde, der Zufall ist es auch irgendwie. Ich glaube, der Zufall ist so die, auch irgendwie mit die Essenz. Und die Leute kommen halt an und haben manchmal krasse Vorstellungen. Vor allem auch die ganz jungen Leute. Die haben echt so richtig krasse Vorstellungen. Ich will mit dem und dem Synthi anfangen, oder statt einer Kick nehmen wir eine Crash und whatever, und haben so richtig, ich will genau den und den Beat, haben irgendwas im Kopf und wollen genau das machen. Und ich finde eigentlich, das Spannende ist immer dabei, sich dann ein bisschen zurückzunehmen und nicht zu denken, okay, dann mach doch den Beat alleine, wenn du ganz genau weißt, wie er klingen soll, sondern das einfach so sozusagen so ein bisschen so ein Vor und Zurück, sich immer irgendwie Platz und Raum zu geben, ne? Und das ist einfach so ein krass magischer Prozess, und das ist egal, 9-to-5 oder mit Kids, ist egal, wann das stattfindet. Ich kann morgens um 9 Uhr eine Session mit dem einen Typen machen und dann abends um 9 die zweite Session mit dem anderen, mit dem anderen Künstler oder Künstlerin, und dann ist es völlig egal. Ist wirklich, ist auch egal, ob getrunken wird oder nicht, oder es ist einfach, es geht eigentlich nur um diesen spannenden Austausch, weil es ist auch immer jedes Mal ist es ein bisschen spannend irgendwie. Weißt du, Josi, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ich fand es auch ein bisschen spannend. Du bist reingekommen, wie gesagt, confident as fuck. Und ja, wir haben einfach irgendwas gemacht. Wir haben ja auch einfach irgendwas gemacht. Wir hatten ja auch gar keine Vorstellung, was wir da machen, sondern wir haben einfach irgendein Sample tausendmal zerschnitten und haben einfach irgendwas gemacht. Und das Geile ist auch, oft ist der Anfang gar nicht geil. Oft ist der Anfang, ja, okay, ja, zeigt mich jetzt noch gar nicht so an, ne? Und manchmal muss man es auch wegschmeißen und muss nochmal neu anfangen, was ja eigentlich so voll der Failure-Moment ist, ne? Wo man ja auch dann theoretisch wieder rückwärts aus der Tür rausgehen könnte und sagen muss, okay, ich muss hier abbrechen an der Stelle. Aber das ist auch voll wichtig, dass man halt so failt und dann wieder aufsteht oder sich auch manchmal dann geduldig ist und eine Stunde lang dann erst an dem Beat rumfummelt, bis der dann irgendwie geil geworden ist, ne? Und das ist so, für mich ist es einfach, ich lerne persönlich einfach super viel dadurch, ja, durch diese Spannungen oder durch diese, ja, durch ein bisschen ins kalte Wasser auch geworfen zu werden jedes Mal, ne? Vor allem auch mit Leuten, mit denen man noch nie gearbeitet hat, so. Also ich habe noch nie vorher mit Josi gearbeitet.
Ah, und wir hatten das gleiche T-Shirt an dem Tag zufällig, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Und da waren wir so, oh nee, Alter, ist nicht dein Ernst jetzt. ja, übelste Selbstbeweihräucherung hier. Ich habe noch eine Frage. Sind Sachen nicht rausgekommen, die du aufgenommen hast? Also fürs Tape?
Ich mag gerade, wie Josi den Job hier übernimmt. Finde ich sehr gut.
Ja, ihr könnt euch jetzt einen Kaffee machen.
Ja.
Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen restbesoffen, dass ich versuche, das zu kompensieren.
Sehr gut. Danke Ihnen.
Ja, es sind auch Sachen nicht rausgekommen. Ja, doch, es sind auch Sachen nicht rausgekommen. Aber also eigentlich ist das Tape ja dafür da, sozusagen meine Festplatte so ein bisschen zu entsaften und die ganzen Sachen, die eigentlich zu schade sind, um auf der Festplatte zu versauern, dass die da auch auf dieses Tape kommen. Aber mittlerweile ist mein Anspruch an dieses Tape immer mehr gewachsen. Und ja, also das trotzdem sind jetzt nicht irgendwelche B-Ware oder irgendwelche Demos, die da drauf landen, sondern es ist dann alles, der Prozess, bis es dann wirklich auf der Platte landet, ist dann immer relativ aufwendig und lange, ja. Aber lass nicht nur über mich reden.
Du, das ist dein Thema. Da will ich.
Nico, aber, hast du mein neues Buch gelesen?
Ja, da will ich. Nee, hier komm. Thema noch nicht zu Ende, denn ich will ja dann für die Leute daraus ganz plakativ die Frage, die du ursprünglich gestellt hast, noch mal ein kleines bisschen aufgreifen. Was sind denn so diese krassesten Kombos, die ihr gesehen habt oder gerne sehen würdet? Gib mir mal ein kleines bisschen davon. Beide wieder.
Ich sehe jedes Mal irgendwelche komischen Kombis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weiß ich auch nicht. Ich war gestern mit Nico von KZ auf dieser Longos Mongos Release Party. Und da stand der Soho Barney da rum, glaube ich. Ich glaube, das war der. Und da dachte ich so, zwei Reinickendorfer. Eigentlich müsste man die zwei Reinicken, einfach nur aus dem Grund, weil die Reinickendorfer sind, ja, müsste man die eigentlich mal zusammenbringen, ne? So, das denke ich dann so für mich einfach. Ist aber wahrscheinlich völliger Quatsch, weil die vielleicht gar nicht zusammen irgendwie was gar nichts. Aber ich denke immer so, irgendwas, was irgendwie zusammenpassen könnte, weil es irgendwie einen gemeinsamen Nenner gibt. Auch wenn der noch so klein ist. Aber gleichzeitig haben die gar nichts miteinander zu tun. Und das finde ich mal so, das reizt mich irgendwie an der Sache, dass ich irgendwelche Leute zusammenbringe, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. So.
Im Zweifel braucht das Ganze nur einen guten Coach, ne?
So, das versuche ich halt. Ich habe das auch nicht mir selber ausgedacht. Das ist einfach, es passiert einfach, wie ihr merkt, einfach automatisch. Und dann hat man mich irgendwann so genannt und dann ist es so an mir kleben geblieben. Und dann, ja, dann ist es jetzt nicht mehr wegzukriegen, nicht mehr abzuwaschen.
Ja. Aber das wissen wir sehr zu schätzen.
Jetzt steckt er in der Schublade.
Ja, genau. Stimmt. Und Josi, gib du mir noch irgendeinen oder machen wir einen Deckel drauf?
Ja, ich fand zum Beispiel auf dem neuen Trettmann-Album, was jetzt rauskommt, die Feature-Liste wieder sehr spannend. Das ist natürlich auch ein Kitschkrieg-Main-Ding, ne? Dass sie sich so viele Gedanken darum machen. Und ich glaube, viele von den Features wären eigentlich, wenn es nach Tretti ginge, gar nicht darauf gekommen. Aber so Herbert Grönemeyer, dass der im Hip-Hop mitmischt, hat ja auch mit Berkan zusammen, mit Balbina, keine Ahnung. Sowas finde ich mega spannend, wenn so stilvolle, wertige deutsche Musik so mit Hip-Hop zusammenkommt. Und da ist aber wichtig, dass man sagt, stilvoll. Ich finde Vanessa Mai privat auch total super, würde jetzt aber keinen Song mit ihr machen wollen, so zum Beispiel. Und ich habe mich bei dem neuen Trettmann-Album auch gefragt, ja, was heißt denn eigentlich Feature? Also Nico, wie das, wo du gesagt hast, ja, du siehst irgendeinen Namen, aber du weißt gar nicht, was macht der denn an dem Song? Da gibt es das Bilderbuch-Feature. Da sind die gar nicht drauf. Oder beziehungsweise das Feature ist ein Instrumental-Feature, was ich übelst geil fand. Oder Mauli macht einen Feature-Song, schreibt da übelst große Namen drauf, so Tarek, Sido, Bowser, und dann singen die aber immer nur so einen winzigen Part in diesem Song, so 3-4 Wörter oder so. Also ich mag diese experimentellen Feature-Sachen, wo du nicht hast, der macht das und der macht das. Oder Goldie auf unserem Song hat ist einfach so eine Sprachnachricht irgendwie. Ja, wenn man in diesen Feature-Sachen, in der Kategorie Feature rumexperimentiert, das finde ich nice. Jetzt gar nicht so eine bestimmte Kollabo, die ich mir wünsche.
Aber genau das mag ich. Und ich glaube, das ist auch ehrlicherweise das, was schon immer so das Salz in der Suppe war und das, was wir heute, also Torgi, wenn ich von dir die Sachen, die Alben sehe, dann ist das ja quasi wie gemacht dafür. In wildesten Kombinationen, manchmal recht, vielleicht ein bisschen näher beieinander, manchmal aber auch in einer schönen Art und Weise so immer wieder was aufbrechen und immer wieder schöne Collabos machen, die mir dann auch als Konsumenten einfach Spaß machen zuzuhören. Ich könnte jetzt gnadenlos gute Überleitungen versuchen mir zu bauen zu den Projekten bei dir, Josi, aber ich will dein Thema als erstes mal haben. Ich möchte mal wissen, warum du über dein Thema sprechen wolltest.
Ja, weil mir nichts einfiel und ich gerade, wie ich das auch bei Homegirls immer mache, 3 Minuten vor Aufzeichnung schnell auf Backspin oder hiphop.de oder irgendein übergebliebenes Rap-Medium gehe und gesehen habe, dass UFO ein Cover mit, ich weiß nicht, ob es sein Kind ist, ehrlich gesagt. Ich habe recherchiert. Mhm. Mhm. Aber man würde auf jeden Fall glauben können, dass es sein Kind ist. Und es ist eine Sache, die mich so zu den Jahresrückblicken irgendwie nachdenken lassen hat, wie ich das finde, dass Rapper ihre Kinder auf ihre Albumcover draufpacken. Und ich finde es in jedem Fall komplett problematisch. Also es gibt für mich einfach kein Argument, außer ein Stilargument natürlich, aus künstlerischer Seite, seine Kinder oder Kinder ungefragt auf Albumcover zu packen. Auch wenn es total cute aussehen mag. So, mir ist es bei Kendrick aufgefallen, wo ich auch glaube, dass es seine echte Familie ist auf seinem letzten Album, der war, glaube ich, auf Good Kid, Mad City auch mit seinen Onkels drauf, aber das ist nochmal was anderes so, wenn der Künstler selber drauf ist, wenn es jetzt für Tony als Clown-Kind oder so, ne? Aber bei dem Hafti-Ding, so, warum oder wie will man das seinem Kind irgendwann rechtfertigen? Und es gibt ja diesen Nirvana-Fall, wo das Pool-Baby Jahre später noch eine Anzeige gemacht hat, beziehungsweise eine Klage aufgesetzt hat, weil er damit einfach nicht down war, weil er da nicht gefragt wurde. Und ich finde das super schwierig und ich wollte euch fragen, wie es euch mit dem Thema geht.
Ziemlich genau wie dir, muss ich ehrlich sagen. Es ist, wie du schon gesagt hast, es wird halt über die Kinder hinweg entschieden in einem Alter, wo sie halt die Entscheidung einfach noch nicht selber treffen können. So, das ist ja das Gleiche wie weiß ich nicht, InfluencerInnen, die auf Instagram Kids öffentlich zur Schau stellen. Und ich finde auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie schwer zu verargumentieren, dass das Ganze irgendwie künstlerisch Sinn ergibt. Deswegen finde ich es einfach, ja, passt einfach nicht wirklich. Mehr kann ich da gar nicht so groß zu sagen.
Ich habe vor in den letzten Jahren ja so ein Spleen dabei entwickelt, dass ich Instagram-InfluencerInnen in allen Varianten gefolgt habe und deren Leben und da schon diese ganzen Extreme quasi mitbekommen habe von Kindern, die wirklich bis aufs Äußerste inklusive eigenen Accounts ausgeschlachtet wurden, und da kriege ich eine riesengroße, wäre ich sauer jedes Mal. Verstehe so ein bisschen den Beweggrund, der vielleicht dahinter steckt, aufgrund von Stolz und dann vielleicht
absolut.
Und auch dem Weg dessen, von wo man kommt und wo man hingeht und damit dann vielleicht auch klar eine Botschaft transportieren möchte. Finde aber auch, dass es zum Wohle des Kindes einfach nicht weit genug gedacht ist in jeder Sekunde. Es gibt einen Grund, warum, also ich zum Beispiel in Öffentlichkeit keine Sekunde über mein Privatleben rede und das auch an jeder Stelle unterbinde, weil ich das da nichts zu suchen hat. Und andere und Leute
vor allem
machen
ihr als
Geld.
Väter, ne?
Ja.
Ja. Oder die Bushido-Doku, Alter, der hat die süßesten Kids, die man haben kann. Aber das ist, ey, wenn die das irgendwann mit 20 angucken, ich könnte mir als Mutter nicht verzeihen, wenn die das irgendwann verwerflich finden und dir Vorwürfe deswegen machen.
Es gibt das eine Kind das eine von den Kindern, das ist ja immer geblurrt. Gibt auch einen Grund dafür.
Das Ältere.
Ja.
Ja. Ja, genau, aber die Kleinen können das ja eigentlich noch gar nicht entscheiden. Ja, und auch so bei Haftbefehl und so, das ist echt, sieht alles mega krass aus. Aber dann ist es auf dem Album, gibt es halt echt so grenzwertige Songs, was für mich da irgendwie auch nochmal reinspielt, dass er mit dem Kind da drauf. Ich finde es musikalisch alles krass und es sieht geil aus, aber ich, ja, es gibt für mich einfach kein Argument, was im Kindeswohl dafür spricht. Talki, wie geht's dir damit als Vater?
Ja, ich fühle das, was ihr sagt. Ich muss gerade an meinen Sänger aus L.A. denken, an C.S. Armstrong, der hat gerade, der ist also mit Dr. Dre befreundet und so, und der postet, also der hat jetzt zu Dr. Dres Geburtstag hat er so ein Bild gepostet, wie er und seine beiden Kids bei Dr. Dre im Arm so abhängen einfach und hat gesagt so, ey, happy birthday Dre, so, thanks for always looking out oder irgendwie sowas, weißt du? Und da sind auch die Kids zu sehen und das ist einfach, das kommt krass aus so einem Stolz heraus, ne? Und das so, man will einfach diesen Stolz zeigen irgendwie und man ist so stolz auf diese Kids und da ist, glaube ich, nicht so viel Gedanke daran, dass das irgendwie was damit, also ich meine, das andere Thema ist ja auch, was passiert theoretisch mit diesen Bildern, ne? Wenn man also, ja, sich irgendwelche Leute da die Bilder abspeichern und was weiß ich, will man gar nicht dran denken, so, ne? Aber da, ich glaube, da wird einfach nicht so, also ich will mal andersrum sagen, ich glaube, da ist einfach nicht so viel, wird nicht so viel drüber nachgedacht oder das, dieser Punkt wird gar nicht gesehen, jetzt auch bei Haftbefehl wahrscheinlich auch nicht, der macht sich darüber gar keine Gedanken, ne? Dass es irgendwie komisch sein könnte oder sowas, sondern der will einfach nur mit Stolz zeigen, dass er halt Papa ist und das sein Allerliebstes ist und ja. Aber ich sehe das auch so ein bisschen wie du. Das hat auch nicht so richtig so viel mit der Musik zu tun irgendwie, ne? Die dann da auf dem Album stattfindet, so. Aber.
Es ist dann ja vielleicht auch so ein Punkt, dass man nicht die Musik mit dem Kind in dem Kontext macht, sondern vielleicht ein bisschen mehr für. Und das ist dann, ja, weiß ich nicht, eine Brücke, da muss man selber überlegen, wie man das macht, wo man das macht. Ich finde, es gibt sehr, sehr tolle Songs, die rappende Väter über ihre Kinder gemacht haben, die sehr emotional waren, ohne dass ich weiß, wer das Kind eigentlich ist, weil es ja nicht auch egal ist, wie das Kind aussieht, weil das ist dann wieder
voll. Und das ist ja übelst legit, also gar keine Frage. Das sollte man auf jeden Fall berappen.
Also ich verstehe den Punkt. Ich denke manchmal so ein bisschen, also ich finde die Diskussion total wichtig. Im Endeffekt muss es aber jeder Vater oder jede Mutter dann für sich selber natürlich wissen. Und ich finde es auch ganz, also Nico, was du gesagt hast, diese Kinder Instagram-Profile, das finde ich auch echt, das ist wirklich wahnsinnig, ja. Das geht gar nicht, ne? Aber andererseits, ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig zu sagen, dann, also wer bin ich, denen zu sagen, was die sozusagen zu machen haben? Ja, ich kann meine Meinung dazu sagen, aber ich finde es ein bisschen schwierig, dann denen zu sagen, ey, mach das mal nicht oder so, weißt du?
Verstehe ich auch, aber mehr machen wir ja auch nicht, außer zu sagen, es ist problematisch und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, aber wir können natürlich auch nicht sagen, lösch das oder mach das oder was ist ja ein Unterschied. Ja. Das festzustellen, als jemandem irgendwas zu verbieten. Und wenn es dann irgendwie an Grundrechte geht, und das Recht am Bild ist ja ein Grundrecht und die Eltern müssten das für ihre Kinder schützen, und es wird Kapital draus geschlagen, was ja auch ein wichtiger Punkt daran ist, ja, finde ich es einfach irgendwie schwierig und es ist mir jetzt vermehrt aufgefallen irgendwie.
Wird auch immer wieder ein Thema bleiben, weil angefangen bei der Vermarktungsebene und dem Erfolg, der dann vielleicht auch relativ simpel damit gemacht werden kann, weil dein minderjähriger Nachwuchs auf TikTok auf einmal 1 Million Follower hat, weil sie ein bisschen getanzt oder entertained in welcher Form auch immer hat und daraus ein Geschäftsmodell wird, ist das ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Raum, so, an dem man so ein kleines bisschen aufpassen muss. Und jeder, der ein süßes Baby hat, ist der Meinung, dann mache ich auch damit Geld, damit ich vielleicht zumindest den Kinderwagen umsonst kriege. und dann ist das nur der Anfang vom Übel.
Ja, also ich glaube, vieles weiß man vielleicht auch nicht. Also zum Beispiel, kennt ihr Aaron the Bassist? Kennt ihr den? Der ist auf Instagram, Der spielt so krass Bass. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich würde mal sagen, der ist so, oder zumindest als der angefangen hat, irgendwie, als ich den auf Instagram zum ersten Mal gesehen habe, da war der, glaube ich, so 8 oder so. Aber der spielt richtig krass Bass, so richtig übertrieben krass. Und der hat auch schon jetzt mittlerweile, weil er halt relativ groß ist auf Instagram, mit allen möglichen Leuten auch schon kollaboriert und so. Und ich finde, man kann es manchmal gar nicht richtig beurteilen, wie viel. Also was steckt dahinter, ne? Wird der jetzt gezwungen, jeden Tag eine Story zu machen? Will der selber jeden Tag eine Story machen? Machen die nur eine Story, wenn die halt gerade Bock haben? Ist das, also wie frei ist das, ne? Oder wie, die andere Sache ist halt, man ist ja sowieso leicht abhängig oder es führt leicht zu psychischen Problemen, was da so auf Instagram und Co. in den sozialen Medien abgeht. Eigentlich muss man seine Kinder ja noch mehr davor beschützen, aber ja, wie macht man das dann, wenn dein 8-jähriger Sohn dann Millionen von Follower hat, ne, weil er krass Bass spielen kann? Also es ist irgendwie so krass, ich finde es super schwierig zu judgen einfach, ne? Ja.
Ey, das ist sehr interessant, was du so beschreibst. Es gibt einen so einen Jungen, dem ich bei Instagram folge, der auf jeden Fall musikalisch hochtalentiert ist, der immer irgendwelche Songs nachspielt. Also dann die einzelnen Elemente und dann irgendeinen Rap-Song nachbaut quasi. Spielt er hier ein bisschen den Bass, dann da ein bisschen am Klavier, dann da die Drums und so. Und der wird dabei begleitet. Und da habe ich mich ja voll dabei, dass ich das total faszinierend und total cool finde. Mhm. Aber einfach nur ein cutes Baby auf dem Bild ist dann vielleicht für mich immer zu sehr, dass ich denke, Und auf der anderen Seite, um wieder zum Ursprung zu kommen, ich glaube nicht, dass das ein... Also so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dass ein UFO das wahrscheinlich nicht aus krassen Vermarktungsgründen für dieses Baby gemacht hat, sondern wahrscheinlich dann doch eher aus dem Stolz heraus, seinen eigenen Weg zu dokumentieren. Oder nicht? Na gut, ich meine, keine Einigkeit hier an der Stelle. Wir werden es nicht mehr.
Ja, aber ich verstehe voll, was ihr sagt und ich finde das auch fair. Also ich habe auch schon... weiß nicht, 12-jährige Girls, die cool auflegen oder so, haben mich auch schon fasziniert. Die Frage ist ja, inwiefern ist da schon eine eigene Entscheidungsfähigkeit dahinter und ab wann können Kinder das... Ey, aber wie gesagt, wer sind wir darüber zu richten? So, es ist einfach nur eine Sache, die mir aufgefallen ist und wo mich eure Meinung interessiert hat.
Ja, ich glaube, die Tragweite des Ganzen ist die man auf jeden Fall einschätzen muss und da ist es immer eine Verantwortung der Eltern und die müssen die dann entsprechend auch tragen. Kannst du kurz was zu dem Projekt erzählen, dem Viva Con Agua Projekt, was du machst, Jussi?
Also Viva Con Agua ist ja eine gemeinnützige Organisation, die sich für Trinkwasserprojekte weltweit einsetzen und ich bin mit dem Founder irgendwie ganz gut befreundet und der hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, ein Kinderalbum zu produzieren und das richtet sich nach den 17 Zielen, das sind 17 Sustainable Development Goals für ein besseres Zusammenleben, bessere Gesellschaft, Umweltschutz, ökonomisches Handeln und so. Und genau, wir machen 17 Songs zu diesen 17 Zielen mit vielen coolen Feature-Artists, so aus dem Rap- und Pop-Bereich. Und es ist, Alpagua heißt das Projekt.
Ist auf jeden Fall eine Herzenssache, ne, da mit dabei zu sein, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, so ich bin eher der Katzenkinder-Fan. Ich finde Kinder schon okay und so, aber ich habe nie gedacht, dass ich Kindermusik mache. Und für mich geht es auch stilistisch nur bedingt mit dem einher, was ich eigentlich machen wollte. Aber die Möglichkeit, mit den KünstlerInnen zu arbeiten und da was zu schaffen, was einen krassen Mehrwert hat. Und ich war mit Viva Con Agua dieses Jahr auf Projektreise in Südafrika und habe gesehen, wie krasse Arbeit die dort vor Ort leisten mit den Locals und was sie an den Schulen erreichen und wie die Gelder dort ankommen und so. Und das hat mich einfach komplett überzeugt, an diesem Projekt teilzunehmen, weil es einfach eine gemeinnützige, gute Sache ist.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Wenn dann was kommt, wird es hundertprozentig auch Teil von unserer Playlist sein, ne, Yannick?
Absolut. Ist schon voll viel draußen, also ihr seid zu spät dran.
Aber was Scheiße. Ist, dann haben wir es nicht, dann sind wir aber auf jeden Fall im schlechten Presseverteiler für dieses Projekt. Ah.
Ja, das ist, wenn man viel ehrenamtlich arbeitet, geht halt mega viel unter und es ist relativ chaotisch. Ja, aber ey, wenn ihr Kinder habt, zeigt denen das so. Da sind echt witzige Sachen drauf. Wir hatten so eine Session mit Mackes und Antje Schumacher und da hat Mackes so einen alten Orson-Speed mitgebracht und noch so ein Part, wo Cars so, wenn Leute writen und nicht wissen, was sie schreiben sollen, bedienen sie sich ja manchmal an so einem Glibberish und machen so wibidi-wibidi, ne? Und finden einfach so eine Topline. Und da hatte er so einen Part, wo Cars auf Autotune so einen mega krassen Glibberish-Part abgeliefert hatte. Und der ist auch auf diesem Kinderprojekt gelandet. Und es ist mega sweet und mega lustig. Und wir haben einfach sehr viel Spaß, wenn wir an diesem Projekt arbeiten, weil wir uns nachmittags einen reinstellen und so tun, als wenn wir wieder
Kindermusik acht, machen.
Ja, es bockt auf jeden Fall irgendwie auf eine Art.
Geil.
Ja, ich hab gerade bei Spotify gesehen, wir haben nachzuholen, sobald es Neuigkeiten gibt, liebe Viva Con Aqua Freunde.
Ja, easy. Genau, du bist ja auch in der Viva Con Aqua Family, ne? Deshalb.
Ja, Stiftungsbeirat. Und trotzdem kriege ich keine Informationen darüber, wenn da was rauskommt.
Oh, wow, okay.
So close seid ihr dann doch nicht, Nico.
Nee, das ist einfach ein riesengroßes. Ich liebe den Laden, ne? Und
ja,
egal,
Mann.
Wenn Michi und Benny anrufen, egal was, da, ich habe die egal was, ja. Was? So, es ist jedes Mal das Gleiche. Aber glaubt man nicht, dass die Informationen vernünftig fließen.
Ja, man begibt sich da schon auch in einen Umkreis von vielen chaotischen Menschen. Ja.
Und das macht es so besonders. Ich nehme meine Einladung trotzdem nochmal auf. Wenn da was Neues kommt, findet es bestimmt auch in unserer Playlist statt, oder, Yannick?
Ganz bestimmt, aber diese Woche hast du drei andere Songs gepickt.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ja, genau, jede Woche suchst du dir drei Songs aus unserer Playlist Thank Backsman It's Friday aus. Und auch in dieser Woche hat die Redaktion im Hintergrund wieder geraten. Ich glaube, letzte Woche haben wir uns ja sehr damit gebrüstet, dass wir so gut waren. Diese Woche hat tatsächlich David mit einem Richtigen gewonnen. Der Rest von uns hat mal wieder komplett daneben getippt. Ja, drei Songs hast du dir gepickt. Song Nummer 1, Keine Liebe im Block. Eine durchaus große Kollaboration. CE, PA Sports, Dümarok, Ramo, Ali Boumaier und Prinz P zusammen auf einem Track. Finde ich sehr interessant. Irgendwie sehr Gangster-Rap-lastig plus Prinz P dazu. Also gar nicht böse gemeint, aber irgendwie so vom Sound fällt er da ja schon so ein bisschen raus. Aber finde ich eine sehr interessante Kombi. Und wenn so viele Leute auf einem Track zusammenkommen, muss es nicht gut werden, aber hat auf jeden Fall oft was, finde ich.
Das Ganze hat halt den Ursprung beim Streaming-Anbieter DAZN. So. Und der Serie okay. Underdogs of Berlin, die dort entstanden ist. Ging um die Hertha-Jugend, um darum, wie eine ganze Generation Fußballprofi werden sollten und eigentlich dort in Berlin große Karrieren vorausgesagt wurden. Und Shima Edu ist einer von denen. Und der hat halt so ein bisschen Soundtrack dazu gemacht. Und das ist der Song, den ich im Prinzip schon seitdem ich mit diesem Projekt zu Beginn mit Staffel 1 in Verbindung war, den ich so schön finde, weil der so krass schön ruhig ist, so eine herrlich, herrliche Atmosphäre hat. Der hat das Ganze begleitet. Und jetzt ist das Video rausgekommen dazu. Und jetzt habe ich gedacht, ist das nochmal der Grund, warum man den hier mal mit aufnimmt. Weil die Doku ziemlich spannend ist und damit die Geschichten und damit fließen dann auch all die Leute ein, die mit da drauf sind. So. Den lustigsten Kommentar fand ich, weil das so eine total ruhige Nummer ist bei den YouTube-Kommentaren und Ramo auch mit dabei ist, der halt Ramo-mäßig halt schreit, alle anderen sehr ruhig sind. Und der eine Kommentar mit den meisten Likes war, Ramo hat auf jeden Fall ein Gespür dafür, wann er nicht schreien sollte. Das war sehr lustig, aber ein guter Song.
Sehr schön. Song Nummer 2, Papke 1 von Papke. Berliner Untergrundrapper geht ja thematisch auch eher in die Gangster-Richtung. Man hört auf jeden Fall, er hat, glaube ich, mal gesagt, dass er auch von dieser ganzen Agro-Berlin-Zeit und so inspiriert ist. Das war dein zweiter Pick.
Relativ klassischer Boom-Bap, ne? Also da bin ich dann ja dann doch eingefangen in mir selbst. Jedes Mal, wenn ich das so mitkriege, dann triggert, gerade wenn ich wenig Schlaf habe, triggert es mich noch ein bisschen mehr. Und ich muss ja sagen, eigentlich hätte ich ja einen Talkie-Talk-Song diese Woche ausgewählt, aber durfte ich nicht, weil du bist Gast, deswegen darf ich die nicht auswählen.
Aber es gibt die Beweise, der Song war ausgewählt und ist dann auf Hinweis nochmal wieder rausgeflogen. Also.
Das sind dann Momente, wo ich dann direkt anschreibe und nach dem Album schreie.
Ja, das hast du gestern gemacht, ja.
Und ja, Song Nummer 3, Für immer, von Ansu und Levin Liam, produziert wieder von Haus- und Hofproduzent Kato. Ja, Ansu und Levin Liam, ja, Kombo aus, also Kombo ist ja übertrieben, aber beide aus Hamburg, ein Umfeld, Ansu ja schon ein bisschen bekannter, würde ich sagen, als Levin, der jetzt irgendwie stark im Kommen ist. Ich persönlich feiere ihn auf jeden Fall, ist auch auf dem neuen Trettmann-Album zu hören, da gefällt er mir auch sehr, sehr gut. Und ja, eine schöne Kombi aus Ansus deepen Rap, Levin da rübergesungen. Finde ich sehr schön.
Kato auch unglaublich krasser Produzent, muss man dazu sagen. Kato ist richtig krass.
Das sind unsere drei Songs, die aus der aktuellen Playlist sind. Nächste Woche gibt es wieder 60 neue Songs bei Thank Backs When It's Friday. Und vielleicht stoße ich wieder irgendwo auf die Namen Talkie Talk und Josie Miller. Und wenn ihr nicht Gast seid, dann darf ich es auch rausstellen. Ich glaube, der Josie Miller Song war auch meine Auswahl. Wann war es letzte Folge?
Ja, Strausberger Platz war mit drin.
Ja, siehst du. Danke.
Ja, gern geschehen. Dafür, aber das habe ich nur gemacht, weil ich wusste, ihr kommt irgendwann und ihr liefert mir Classics, die ihr jetzt mit Inbrunst den Leuten ans Herz heften müsst. Josi, sag mal, welchen Klassik hast du mitgenommen und warum?
Ich habe Halleluja mitgebracht von Audio 88 und Jessen, weil, ja, ich... es gibt so viele Classic-Alben für mich, so im Deutschrap-Game, aber das ist auf jeden Fall das Album, was mich live immer am krassesten gebockt hat. Und ich weiß, so diese Weihnachtsmessen von den beiden, wenn dann, keine Ahnung, Schellen oder Gnade oder Halleluja und so kam. Toki, du hast da auch mit produziert, glaube ich, bei dem Album ein paar Tracks, mindestens.
Ja, ja. Ein paar, nicht so viele, aber ja, ein paar.
Genau, das ist das, weiß nicht, worauf ich mich irgendwie immer freue, wenn ich die beiden live sehe. Und es ist einfach, ein unheimlich krass produziertes und sehr durchdachtes Album, obwohl es nur 8 Songs drauf sind, was recht wenig ist für ein Album irgendwie. Und auch, ja, ich habe vorhin nochmal reingehört, es sind auch ein paar Lines, die ich heute nicht mehr so abkulten würde. Aber insgesamt ist es ein unheimlich krasser Classic. Aber ich könnte im gleichen Atemzug auch Yo Picasso von Fat Tony nennen oder so. Es gibt viele aus der Zeit, die mich mega krass abgeholt haben und die ich auch noch gerne höre.
Ich kann es mir für die nächsten Stammtischfolgen aufsparen.
Ja, aber schöne Auswahl. Mag ich auch immer sehr, sehr gerne.
Ich glaube, ich habe nur einen produziert da drauf. Ich glaube, nur Asia Box habe ich drauf. Mit Mella, glaube ich. Weil genau, es waren, glaube ich, nur 8 Songs oder sowas. Ja. Ja, ich muss die Tracklist sehen. Ja.
Aber ein Classic, auf den wir uns einigen können.
Yes, total.
Was hast du?
Okay. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt auch irgendeinen super Classic rausholen können, aber für mich war von 2020 ist es von Negromann hat sich ja umbenannt in Neromon, früher Luke und Phil, ne? Und der hat so eine krasse Verwandlung gemacht mit dem Kack-Album, so spricht man das aus, C-U-C-K. Und das ist, ich glaube, es ist noch auf Sichtexot. Es war das letzte, was auf Sichtexot erschienen ist, glaube ich. Und ich finde, das ist eins meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Alben, weil er da genau die Verwandlung vollzogen hat. Zwischen diesem Sichtexot auf so ein bisschen fluffige Boom-Bap. Ich hasse das Wort Boom-Bap, aber so boom-bappig, lo-fi-mäßigen Beats, einfach nur gerappt, hat er dann diese Verwandlung gemacht in so eine Art, er macht ja jetzt sehr moderne Sachen, so sehr Ami-mäßig auch und sehr, also super viel Autotune und super spaced out und drugged out und so. Und er hat diese krasse Verwandlung passiert in diesem Album, wie so ein Kokon ist das, und dann kommt dieser Schmetterling am Ende da raus. Und das ist irgendwie verschmilzen diese beiden Welten, und das ist das, was mich immer so krass anzeckt, wenn irgendwie, ja, Samples dann auf 808s treffen und das irgendwie, man weiß nicht genau, wo ist man jetzt? Ist man noch so halb in diesem klassischeren Sound oder ist man schon so im neuen Sound? Und ja, er ist auch so ein super kryptischer Typ, genau wie mein Kollege DOS9, mit dem ich ja auch eine eine feste Bande habe, sag ich mal. Und das liebe ich so krass. Es gibt so krass viel zu entdecken auf dem Album. Und ja, als Anspieltipp auf jeden Fall Bauchredner. Der ist krass, der Song. Aber die ganzen Sachen sind krass. Er hat auch ziemlich viel selber produziert, glaube ich. Und ja, das ist ein richtiges, ist ein richtiger Trip, finde ich. Das ganze Album kann auch super gut durchhören.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Schön, schöne Auswahl. So. Ist auch etwas, was, wo ich nicht so tief eingetaucht bin, aber wo ich immer mal drauf gestoßen bin und gerade durch die Beschreibung, ich habe immer bei Spotify so Alben mir markiert. Und da, wo jetzt ich in der Liste das gesehen habe, ist es mir wieder aufgefallen.
So. Ja. Und ich habe es auch ausgewählt, weil es nicht so, also weil es auch nicht so ein bekanntes, super bekanntes Album ist, aber ich finde, es braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Wir haben auch einen Classic. Der hat Geburtstag und das ist der Grund, warum wir ihn auswählen.
Genau.
Was haben wir?
Ja, unser Classic ist soundtechnisch ein bisschen was anderes. Lil Kim, La Bella Mafia haben wir dabei diese Woche. Okay. Wird am 4. März 20 Jahre alt. Da war ich jetzt 10 Jahre zu weit. 20 Jahre alt. Es ist ihr drittes Studioalbum. Hat sich sehr, sehr gut verkauft. Ist mit Platin ausgezeichnet worden. Und ja, soundtechnisch, wie nennt man es, Club-Party-Hip-Hop, so Rap der 2000er, Anfang 2000er. Jump Off, Magic Stick, das sind so die beiden Hit-Singles da drauf. Ja, Lil Kim, La Bella Mafia, den hast du dir gepickt, Nico.
Ja, und ehrlicherweise so ein bisschen auch als Statement, weil mir an sowas wieder auffällt, dass das Ganze 20 Jahre her ist. Mhm. Und ich die Anzahl der weiblichen MCs aus den USA innerhalb dieser letzten 20 Jahre bis vor vielleicht 5 Jahren, die kannst du halt ein bisschen an einer Hand abzählen. Und man hat im Prinzip eine Dekade lang immer noch von Lil Kim und Foxy Brown gesprochen, die in dieser Zeit groß geworden sind, auch mit aller Kontroverse. Und über kaum andere, was heute zum Glück anders ist, was ich persönlich auch immer sehr, sehr gut finde. Und man damit aber fast vergisst, welchen Impact die hatten. Und wie viel Weg die mit dem, was sie da gemacht haben, auch geebnet haben. Und deswegen fand ich es einfach gut und wichtig, das hier mal zu erwähnen. Und wenn ihr heute an irgendwelchen Stellen euch mit Cardi B, Megan Thee Stallion und auseinandersetzt, dann haben die alle vorher Lil Kim gehört. Egal, ob es einen DJ Tomek-Song gibt, den ihr vielleicht mal gehört habt, der vielleicht nicht zu den besten Sachen gehört, die sie gemacht hat.
Guilty Pleasure, bin ich ganz ehrlich.
Ja, genau. Habt ihr eine Meinung zu Lil Kim?
Ja, ich habe halt, als ich angefangen habe mit Auflegen vor 16 Jahren oder so, war das natürlich, also habe ich fast alle ihre Songs im Club gespielt, weil Deutschrap einfach noch nicht so präsent war und ich mit Ami-Rap angefangen habe. Ja, deshalb, ich verbinde natürlich total viel damit, aber es gibt, ich kann es auch teilweise nicht mehr hören. Ich habe es einfach zu oft gespielt. So, es hat sich ein bisschen schon negativ bei mir eingebrannt, aber ja, großartige Künstlerin.
Ja, bei mir hatte sich tatsächlich auch so, die Songs sind bei mir im Kopf auch so ein bisschen als dieser, ja, Club-Hip-Hop-Rap abgespeichert irgendwie. Und dadurch ist es auch Musik, die ich jetzt so privat selten höre, weil es halt immer direkt diese Club-Assoziation bei mir hervorruft. Aber natürlich, Lil Kim, so, hat krasse Hits, nicht nur auf dem Album, also viel gehört auf jeden Fall.
Du alter Club-Banger.
Na klar, du weißt, wo du mich am Wochenende findest, mit 3 Stunden Schlaf.
Aber Yannick, hast du nicht auch Musik für die Playlist mit oder darfst du nie was draufpacken?
Nee, ich bin immer nur ja Nikos Sidekick. Nico sucht aus und ich arbeite ihm dazu.
Ja.
Bitte.
Nee, ich wollte einfach nur ganz, weil das klingt so doof, ich bin nur das Sidekick und ich arbeite mir zu. Nee, hier tut ja auch niemand was auf die Playlist. Wir haben unsere Playlist im Haus, die Thank Backspin, aus der picken wir und wir wählen in der Redaktion einen Classic aus. Ich bin da ja ziemlich limitiert. Ich kriege ja vorgelegt, was wir an diese Woche haben. Wir suchen immer die Geburtstage des engen Zeitraums aus und dann wird's einer davon.
Aber du hast ja auch 3 Songs der Woche rausgepickt.
Ja. Möchtest du mal die 3 Songs der Woche von Yannick hören? Da bin ich gespannt. Los.
Ja,
Yannick,
let's go.
Du bist dran.
Nur wenn du welche hast, sonst.
Ja, gucke ich hier spontan. Sieht
großartig. Mag das gerade.
Also ich hätte gepickt Upsilon, einen Fuß vor den anderen. Dann hätte ich von Soli Chrysanthemen mitgebracht.
Der ist krass auch, ja.
Und ich glaube, Nummer 3 wäre auch Anso und Levi Liam geworden, für immer. Das wären meine 3 Songs.
Ja, fühle ich.
Approved?
Absolut.
Sehr gut. Vielleicht müssen wir das Genre hier aufbrechen, das Ganze, und dem Yannick noch einfach mehr Raum geben, damit er aus der Schublade rauskommt und sich ein bisschen mehr entfalten kann hier in diesem Format. Und Josi, du hast gerade den Schmetterlingsschlag dazu gegeben. Ich übergebe das Format an dich.
Ey, ich will nicht reinscheißen in euren Podcast hier. Ich habe mich nur gefragt, was euch so gefallen hat heute.
Finde ich großartig.
Das waren drei Top-Songs auf jeden Fall.
Sehr gut. Sehr gut. Danke.
Wir verabschieden uns aus dieser Runde von vier Personen mit zusammengerechnet wahrscheinlich keinen 12 Stunden, 15 Stunden Schlaf letzte Nacht. Ich finde, dafür sind wir ganz gut durchgekommen und ich danke euch beiden sehr, dass ihr da wart.
Danke. Nächstes Mal mehr als 4 Stunden Schlaf.
Ja, da alles
versprochen.
Alles ist Luxus. In diesem Sinne, das war Backspin Stammtisch Powered by O2. Danke, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch, verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.